Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackeleif und heute habe ich die Gelegenheit, mit Ina Hollerer zu reden. Einigen von euch vielleicht bekannt als Molekular-Ina, Molekularbiologin, Wissenschaftlerin aus Österreich, und freut mich, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo Ali, danke für die Einladung.
Ich bin vor wenigen Tagen, wenigen Wochen über deine TikTok-Videos gestolpert und war sofort hooked. Also ich freue mich ja immer, wenn Leute aus der Wissenschaft kommen und beschließen, sie müssen uns anderen jetzt mitteilen, warum ihr Fachgebiet so arg ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Ich habe dann jetzt in der Vorbereitung zur Sendung mal ein bisschen geschaut, was du so gemacht hast, und ich war sehr beeindruckt. Also, du hattest in einem Video ja schon mal erwähnt, dass du in den USA gearbeitet und geforscht hast.
Ja, richtig.
Wirklich viele Jahre. Und magst du vielleicht den Leuten, die dich noch nicht kennen, erzählen, wer du bist, was du machst?
Ja, sehr gerne. Also zuerst einmal, also dass du vor ein paar Wochen erst darüber gestolpert bist, über das TikTok, ist gar nicht so unerwartet, weil ich habe eigentlich erst vor, ich glaube, 2 Wochen oder so damit angefangen, um ganz ehrlich zu sein. Also ich war vorher auch noch nie auf TikTok. Genau, und also ich habe in dem ersten Video habe ich ja nicht mal was gesagt oder nicht mal was Inhaltliches, und dass das da irgendwie, ja, so abgegangen ist, hätte ich gar nicht erwartet. Aber ich weiß ja nicht, was ich richtig gemacht habe, deswegen weiß ich jetzt ja nicht, wie macht man es gescheit weiter. Naja, so viel dazu. Und zu mir, ja, also ich, wie man hört oder wie du ja schon vorgestellt hast, bin ich born and raised quasi in Österreich. Und habe dann in Graz Molekularbiologie und Biochemie studiert. Also das ist ein Studium, aber hat halt diese 2 schönen Namen. Genau, und bin dann von dort, habe ich mich entschieden, was mache ich jetzt? Und bin dann nach Heidelberg, um dort quasi zu promovieren. War dann dort genau 4 Jahre oder so. Und bin dann nach der Promotion, also Molekularbiologie, promoviert mit dem Schwerpunkt RNA-Biologie. Und bin dann von dort nach in die USA, nach Berkeley, war da dann der University of California in Berkeley und habe dort einen Postdoc gemacht. Und genau, war dort also von 2016 bis 2021 und bin dann direkt in einem Lockdown zurück nach Deutschland zurück, genau, und seitdem arbeite ich hier an Dresden in einem Forschungsinstitut, weiß jetzt gar nicht, ob ich es sagen darf, Max-Planck-Institut, als Wissenschaftlerin.
Um nochmal etwas weiter vorne anzufangen, dass du überhaupt Biologie studiert hast, war das schon immer so ein Ding? Hast du als Kind Herbarien gemacht, Insekten gesammelt und so?
Nee, überhaupt nicht eigentlich. Also ich weiß nicht, ich habe schon öfters drüber sinniert, warum habe ich es eigentlich gemacht? Weil ich glaube, ursprünglich waren meine Talente eigentlich immer mehr im so Schreiben, Kommunikation, und bin auch damals, ich weiß nicht, wie das System in Deutschland ist, aber in Österreich konntest du einen Zweig aussuchen im Gymnasium und habe dann damals auch den sprachlichen Zweig gewählt. Also ich bin noch Lateinerin, also ich hatte Latein, ich hatte Französisch, ich hatte den Fremdsprachenzweig und habe sozusagen eigentlich die Naturwissenschaften abgewählt. Das war der zweite Zweig. Ja, ich weiß gar nicht. Und dann glaube ich, also ich bin sehr getrieben, glaube ich, von Anti-Langeweile. Das heißt, ich will immer das machen, was mich irgendwie herausfordert. Und ich glaube einfach, dass die Naturwissenschaften zu dem Zeitpunkt das waren, wo ich mir dachte, ich glaube, da wird man am langsamsten Fahrt, und das fordert mich am meisten auch intellektuell halt heraus. Und dann habe ich das, glaube ich, deswegen habe ich den Weg eingeschlagen. Und natürlich hat es mich mega interessiert auch, aber es gibt auch viele andere Sachen, die mich interessieren.
Ja, in meinem Fall ist es so, ich habe ab dem Moment, wo ich es konnte, Biologie abgewählt, weil ich damals Informatik haben konnte als Naturwissenschaft und halt alles Computer und Physik gemacht. Und jetzt, heute, denke ich mir oft, ich wüsste gerne so viel mehr über Biologie, deswegen bin ich so hellhörig bei deinen Inhalten geworden. Also ich habe mir jetzt letztens mit Freunden mit Begeisterung hin und her geschickt. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber es gibt Delfine ohne Rückenflosse, und ich habe das irgendwie erst gestern erfahren.
Okay, nee, ich versuche ja. Also ich bin auch nicht so eine Biologin, genau, aber nee, voll, deswegen ist es ja cool, dass andere gibt mit dem Spezialgebiet, die das dann Leuten, die es interessiert, die nicht in dem Feld sind, erklären können. Dafür bin, genau.
Ja, und ich merke, wenn du Dinge erzählst, das sind so, es beginnt oft mit Dingen, wo ich mir denke, ja, Selbstverständlichkeit, ja, was DNA ist, das wird man schon irgendwie wissen. Und die paar Buchstaben hat man ja auch schon mal gesehen. Und dann erzählst du so ganz nebenher, was RNA ist und dass sie verschiedene Eiweiße bauen und dass Eiweiße Funktion haben. Und ich denke mir im Moment, es gibt unterschiedliche Eiweiße und huch, ich bin wieder einen ganzen Abend in der Wikipedia verschwunden. Also,
echt? Ah, das ist schön zu hören. Danke. Ja, das soll ja auch so sein. So ein bisschen zum Denken anregen, auch die Leute.
Wie ist es eigentlich, wenn man auf Social Media über Wissenschaft redet? Ich nehme an, man findet einerseits seine ganzen Nerds und andererseits findet man ja vermutlich Leute, die da sehr konträr sind. Ist es dafür noch zu frisch? Also hast du schon die TikTok-Verrückten kennengelernt?
Nee, also die einzigen Verrückten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind Leute, die mich angegriffen oder halt, die sich beschwert haben, dass ich halt Followerin gesagt habe statt Follower, aber ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten, nee, um ehrlich zu sein, also ich hatte ja zu Anfang, wie gesagt, hatte ich sogar so Schiss vor so Hasskommentaren und so, dass ich die Kommentare deaktiviert hatte. Aber ich merkte, das ist ja auch blöd, weil es soll ja irgendwie ein Diskussions-, also der Account soll ja auch dazu sein, dass man über Wissenschaft diskutiert und dass man, keine Ahnung, über Sachen redet irgendwie. Und dann, das ist ja auch doof, wenn ich da die Kommentarfunktion ausschalte. Und nee, also ich muss sagen, bisher bin ich super positiv überrascht. Also ich muss sagen, die Leute, es haben mir auch Leute geschrieben und ich glaube, die sind wirklich schon interessiert am Inhalt. Also viele Bio-StudentInnen, glaube ich, viele, die es vielleicht früher mal gemacht haben. Ich habe das Gefühl, es sind auch ein paar Pensionisten, Pensionistinnen, die sagen, ah cool, ich war Biologe und kenne aber die neuesten Studien nicht oder kenne mich bei den neuesten Errungenschaften nicht so aus, die einfach gerne zuhören. Also ich war echt positiv überrascht. Und ich glaube, die größte Challenge jetzt für mich ist, also man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn man so wissenschaftlichen Inhalt postet, weil als Wissenschaftlerin, und das sollte ja eigentlich immer so sein, willst du natürlich faktenbasiert sein. Das heißt, das ist eigentlich mein größtes Hauptaugenmerk oder auch meine größte Angst, würde ich jetzt mal sagen, dass ich mal einen Fakt nicht richtig habe.
Ja.
Und ja, dass man dadurch angreifbar wird in seiner Profession quasi.
Auf deiner Seite bist du immer noch auf TikTok. Also der durchschnittliche Standard auf TikTok, was Quellen und so angeht, ist ja wirklich, wirklich nicht allzu hoch. Dementsprechend freue ich mich immer sehr, wenn Leute überhaupt auch sowas machen, wie zum Beispiel einblenden, worüber sie reden. Also ich habe dann öfter Videos in der Timeline, wo Leute so erzählen wie, die Studie hat im Mäusemodell das und das rausgefunden und sie zeigen nie den Titel der Studie. Und wenn ich dann irgendwann mal darauf referieren möchte, dann suche ich mir ewig einen ab und dann findet man mitunter oft auch nur die Videos.
Und okay, das ist ja gut zu hören, weil ich weiß, wie gesagt, ich finde selber erst gerade raus, was klappt und was nicht. Und das stimmt schon. Ich meine, bei TikTok willst du ja, ich bin ja auch erst frisch auf TikTok, aber ich denke mir dann schon oft, ah krass, das interessiert Leute. Und dann denke ich mir, oh, dann interessiert meins ja kein. Aber vielleicht ist es einfach trotzdem eine Nische, wenn Leute nach was anderem suchen und bleiben dann da, interessieren sich doch für das, was ich mache.
Können wir mal über die Abgrenzung der Molekularbiologie reden? Denn ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ich hätte aus dem Bauch heraus bei vielen der Themen gesagt, das ist Biochemie, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo man da sinnvoll unterscheidet. Also wo würdest du sagen, was unterscheidet dich zu anderen Biologen darin, dass du Molekularbiologin bist?
Ja, ich finde das auch, also das geht nicht nur dir so, ich finde es selbst als Molekularbiologin schwer, weil eigentlich sagt man ja, Molekularbiologie ist ein bisschen definiert als, dass du dich auseinandersetzt mit den Makromolekülen DNA und RNA und der Interaktion zwischen denen. Und dann aber natürlich ist das ja in einer Zelle, das heißt, es ist in einem System, also nicht RNA und DNA liegt dann isoliert vor, sondern es ist halt in einer Zelle, es ist umgeben von verschiedensten Proteinen, Lipiden etc. Die interagieren ja auch alle miteinander. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich eins, was hintereinander übergeht, mit, wie du schon sagst, mit Biochemie, mit Zellbiologie etc. Aber ich glaube, es gibt halt so mehr Methoden, wo man dann schon sagt, das ist klassisch molekularbiologisch. Also wenn du jetzt eine DNA amplifizierst, eine Polymerase-Kettenreaktion, eine PCR, wenn du DNA isolierst, wenn du RNA isolierst, also schon alles, was so ein bisschen mit den Nukleinsäuren zu tun hat, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn du jetzt als Molekularbiologin arbeitest, also auch in meinem Projekt, was ich zurzeit gerade mache, mache ich natürlich nicht nur molekularbiologische Techniken, sondern ich verwende auch vieles anders. Ich mache auch mal was Biochemisches. Biochemisch sagt man eher so, wenn man, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel ein Protein rauszieht oder man exprimiert ein Protein wieder von der DNA. Also das ist schon, läuft schon alles irgendwie ineinander, würde ich jetzt mal sagen.
Zu PCR, die ist ja den Leuten seit Corona spätestens ein Begriff. Ich habe dann das erste Mal verstanden, wofür PCR wirklich steht, als ich neben so einem Pipettierautomaten stand. Und zwar steht es für Pipette Cry Repeat.
Ja, okay. Deswegen gibt es dafür auch, wenn du es auf großem Scale machst, gibt es ja da richtige Pipettierroboter, die das dann übernehmen.
Das ist sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie dann.
Also geweint habe ich noch nie, glaube ich. Obwohl.
Na, ab dem Moment, wo eine wichtige Forschung dranhängt, ist es, glaube ich, sehr schnell, sehr emotional, wenn auch so bei QPCR, also wenn man wartet, dass die Fluoreszenz einfach auftaucht, damit man Recht hat oder Unrecht. Ja. Also ich verstehe, dass das Leute emotional mitnimmt.
Als ich in Berkeley war, hatten wir so eine QPCR-Maschine, wo du live quasi die Kurve mit angucken konntest. Also das läuft ja eine Stunde 40 oder so. Und über eine Stunde 40 bin ich auf davor gesessen und habe gehofft, bitte komm, jetzt soll das Signal kommen und das Signal soll früher kommen als in der anderen Probe. Also schrecklich. Und jetzt hier haben wir eine Maschine, wo du das nicht live siehst. Dann denke ich mir, ich glaube, für mich mental ist es richtig gut, dass ich das nicht sehe. Naja.
Würdest du sagen, in den USA ist die Forschung, die du gemacht hast, besser oder fortschrittlicher? Ich hatte hier mit Leuten geredet, die in den USA und in Deutschland Medizin studiert haben und die meinten, die US-Unis sind halt viel, viel teurer, haben dadurch aber auch moderneres Gerät. Und ich kenne das hier durch Projekte, in denen ich dabei bin, wie sehr man sich für wenige 100 € für Forschungsmittel schon einen abbrechen muss. Also,
ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich kann jetzt halt nur. Also zuerst mal muss ich sagen, ich glaube, ich bin halt irgendwie privilegiert, weil ich ja hier an einem Institut bin, was nicht direkt Uni ist. Also ich glaube, Max-Planck-Institute sind da, muss man schon nochmal unterscheiden von jetzt einer deutschen Uni. Ich würde sagen, die Forschung, die wir in Berkeley gemacht haben, das ist jetzt da in meinem Gebiet, also ich will jetzt nicht für andere Gebiete reden, aber ich würde schon sagen, dass es irgendwie schnelllebiger war, so wie ja alles in der USA irgendwie schnelllebiger ist. Wenn du im Restaurant sitzt, kriegst du quasi gefühlt gleich die Rechnung für dein Essen, obwohl das Essen noch nicht mal da ist, fast. Und da würde ich schon sagen, dass es irgendwie von den Ideen her auch schnelllebiger war. Mhm. Aber was mir zum Beispiel ein bisschen gefehlt hat, ist, in den USA war so ein bisschen jedes Labor unabhängig. Das heißt, du hast schon kollaboriert, indem du mit anderen geredet hast und also eher so intellektuellen Austausch. Aber zum Beispiel, dass jedes Labor eine eigene, zum Beispiel QPCR-Maschine jetzt hatte. Das heißt, jedes Labor musste Gelder klar machen für so eine Maschine. Oder für ein Elektronenmikroskop, das kostet ja Millionen zum Beispiel. Mhm. Und jetzt hier ist es oft so, und das war auch dort, wo ich promoviert habe, dass du so Facilities hast. Das heißt, du weißt, die DNA-Facility hat eine QPCR, die kann das ganze Haus nutzen. Also das heißt, du trägst dich dann halt ein in deinen Timeslot und weißt, ich kann das halt nutzen. Und von dem her läuft das halt irgendwie schneller, weil du weißt, ich muss jetzt keinen Antrag schreiben nochmal für dieses Gerät oder für jenes, sondern du weißt, es ist schon alles irgendwie vor Ort. Das macht, glaube ich, irgendwie das Leben leichter und auch vieles schneller. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch institutsabhängig. Genau.
Du hattest einen TikTok darüber gemacht, da habe ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen, wie jetzt gerade die aktuelle US-Regierung die Forschung erschwert und dass du Kollegen in den USA hast, die darunter konkret leiden?
Ja, oh, ganz schlimm. Ja, definitiv. Also mehrere sogar. Ich habe auch vor kurzem wieder mit meiner ehemaligen Chefin in den USA gesprochen und die meinte, also was ich in dem TikTok ja gesagt habe, ist oder angesprochen hatte, war ja basierend auf so einer kleinen Studie, die Fachzeitschrift Nature da publiziert hat, wo die gesagt haben, dass eben so Themen oder Projekte, die Themen behandeln wie LGBTQ+, etc., quasi das Funding direkt gekappt wurde. Aber es ist auch so, zum Beispiel in Berkeley ganz schlimm zurzeit, dass es gibt ja so Stipendien, R01 heißen die, die sind für ein paar Jahre ausgelegt und das wird jedes Jahr quasi, werden die Finanzen erneuert. Das heißt, du kriegst jedes Jahr wieder, jetzt ist das Geld hier für dieses Jahr. Und meine Chefin meinte halt, sie haben, und das, jetzt ist das schon Wochen drüber, dieses Geld noch immer nicht erhalten. Das heißt, es ist nicht, dass jetzt wirklich direkt gesagt wird, hier, ihr kriegt kein Geld gekappt, sondern es wird einfach stillschweigend so ein bisschen, werden einfach die Gelder für schon zugesagte Projekte gar nicht überwiesen. Und meine Chefin meinte jetzt auch, also meine Ex-Chefin, sie hat plant jetzt schon, wenn das Geld jetzt bis Anfang Mai nicht kommt, weiß sie schon, sie muss 3 DoktorandInnen gehen lassen. Und eine ist zum Beispiel schon in dem 3. Jahr. Also da werden wirklich Projekte auch, und die macht überhaupt nichts mit diesen Themen, basierend auf den Themen, die Trump jetzt so unter Anführungszeichen schlimm findet, sondern die machen ganz normale Grundlagenforschung. Und das finde ich schon, ich finde das so erschreckend. Vor allem, dass es so schnell geht. Irgendwie, gefühlt zumindest, auch wenn er es immer angedroht hat, aber ich weiß nicht, so schnell kann irgendwie das ganze System, also die ganze Wissenschaft in dem Land kippen oder gekappt werden.
Man hätte ja auch die Erwartung, dass die Wissenschaft einen guten Feedback-Kanal hat, um dann der Regierung zu sagen, das könnt ihr jetzt zwar kürzen, das sieht dann in den Rechnungsbüchern gut aus, aber dann gehen wir halt weg. Also, so
ist ja, also ich glaube, dieses Überlegen, also spezifisch ist meine, die Ex-Chefin, die hat ganz klar gesagt, also sie überlegt ganz stark, ob sie nicht entweder Kanada oder halt nach Europa zieht, weil du bist halt einfach dadurch, dass du die Gelder von der NIH kriegst oder vom Government quasi, bist du halt voll gearscht, wenn die dann nicht kommen, weil du hast ja keine anderen Einnahmefinanzquellen. Das ist schon sehr eine große Abhängigkeit.
Bei vielen Biologen in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis ist es so, dass irgendwann die Aufteilung ansteht zwischen entweder sie gehen irgendwo in die Wirtschaft und forschen da oder sie können an der Uni noch was machen, in die Lehre gehen, Leute betreuen und so weiter. Ist bei dir, hast du was für dich gefunden, wo du jetzt denkst, da möchtest du und kannst du auch bleiben? Also geht es jetzt bei dir weiter in die Grundlagenforschung, geht es mehr mit den Science Slams und so auf die Bühne? Möchtest du in die Kommunikation?
Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich schon in der Forschung, also ich würde gern beides machen, um mal so zu sagen. Aber ich würde halt am liebsten schon kommunizierende Forschende sein. Aber das ist halt richtig schwer, weil ich bin halt auch in dem Karussell gefangen von diesen 2-Jahres-Verträgen. Das heißt, die werden halt bin ich halt da drin, dass die halt jetzt alle 2 Jahre noch erneuert werden. Man muss halt immer hinzittern und so. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich gern bleiben. Das hängt ja davon ab, wie gut ich jetzt publiziere und etc. Das heißt, ich kann das nicht so planen. Ja, und Kommunikation, genau, ich versuche auf alle Fälle, also ich möchte weiterhin Science Slams machen und auch so Social Media, weil es mir halt einfach Spaß macht und weil das, glaube ich, schon was ist, was ich ganz gut kann. Also ich kriege da immer Feedback, dass das den Leuten, glaube ich, gefällt oder dass ich halt Interesse wecke. Aber das ist halt auch, also ich glaube, dieses Wissenschaftskommunikationsfeld ist noch so, auch in den Kinderschuhen irgendwie, dass es auch schwer zu planen ist. Also ich gehe jetzt nicht auf LinkedIn oder wie auch immer und gebe halt ein Wissenschaftskommunikatorin gesucht und es ist so, geil. Oh, sorry, darf ich das sagen? Aber
ja, klar.
Cool, ich bewirb mich jetzt dafür. Also das wäre Schön, wenn es das gäbe, ja. Das heißt, ich weiß nicht, was in ein, zwei Jahren ist.
Der LinkedIn-Post, der LinkedIn-Post wäre dann ja eher so etwas wie, was mir diese Zellteilung über B2B-Geschäfte verraten hat.
Ja, wahrscheinlich. Ja, da weiß ich nicht viel drüber, aber.
Mh. Lass uns mal in die Biologie gehen. Du machst immer mal Videos, in denen du Dinge erzählst, die ich sagen würde, irgendwo an der Grenze zwischen, vielleicht ist es Allgemeinwissen und ich wusste es nicht und das sollte Allgemeinwissen sein, stattfinden. Und was ist so dein Anspruch, wenn du dir ein Thema raussuchst, zu dem du ein Video machst? Also du hattest zum Beispiel eins gemacht darüber, wie ähnlich DNA ist und dann hattest du erklärt, wie man anhand der Unterschiede so Gentests für Herkunft und ortsbezogen eine Abstammung zu machen kann. Also das war sowas, ich hatte mir das schon irgendwie gedacht, dass DNA halt so eine lange Buchstabenkette ist und dass irgendwie so der Gentest funktioniert, aber habe es dann halt so mir noch nie im Detail angeschaut. Also wer ist deine Zielgruppe? Leute wie ich, die da sitzen und so eine vage Ahnung haben? Wer braucht die Grundlagen am dringendsten?
Ja, also das ist eine gute Frage. Zielgruppe, habe ich die schon definiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, als ich eingestiegen bin jetzt, war natürlich so ein bisschen, schwang natürlich der Fuß so ein bisschen mit allem, was in der Welt gerade abgeht. Also und ich finde, es geht halt voll weg von eben Faktenwissen hin zu, ich sag das jetzt mal so, weil ich glaube oder ich habe halt irgendwo gehört etc. Und das zieht sich halt irgendwie, wenn das auf Social Media ist, das ist ja natürlich ganz extrem, weil jeder kann sagen, was er irgendwie möchte. Und ich glaube schon, dass im weitesten natürlich die Traumzielgruppe ist, auch Leute zu erreichen, die mit Wissenschaft eigentlich nichts am Hut haben, die jetzt nicht Fakten, also nicht Wissen, auf Wissen basiert irgendwie Argumentation machen, sondern einfach auf, ja, das, wie ich schon gesagt habe, das ist irgendwie mein Glaube oder ich glaube an irgendwas. Und das ist natürlich schwer, weil die erreicht man halt nicht so einfach. Wenn, na klar, ist es auf TikTok auch so, oder bei wegen jetzt ein Science Slam ist es natürlich auch so, dass du erstmal Leute erreichst, die halt sich von vornherein schon für die Wissenschaft irgendwie interessieren, weil es geht ja keiner zum Science Slam, der sagt, oh, ihr scheiß Wissenschaftler quasi. Aber ja, ich glaube, am Ende wäre es schon wirklich super cool, auch diese Leute zu erreichen. Aber im Moment ist es schon realistisch. Also ich sehe das auch, sind jetzt natürlich Leute, die sich für die Wissenschaften interessieren. Und da, ja, da möchte ich irgendwie ein Spektrum abdecken. Also ich möchte schon auch Leute, die, so wie zum Beispiel meine Mama, die findet das natürlich ganz toll. Die hat, welche Mama würde das wahrscheinlich nicht toll finden, aber die hat halt zum Beispiel in der Bank gearbeitet. Also ich komme aus einer Familie, die sind alle überhaupt keine WissenschaftlerInnen. Und ich möchte schon solche erreichen, die dann gar nicht wissen, was ist eigentlich eine Zelle, aber auch solche, die das schon wissen und einfach mehr Hintergrund wissen wollen oder mehr Grundlagen. Und ich werde auch versuchen, jetzt in der Zukunft die Videos auch so zu machen, dass für alle ein bisschen was dabei ist, glaube ich.
Bei Zellen habe ich ja von dir gesehen, wie das über den Kork damals entdeckt wurde mit den einzelnen Kammern. Ich wusste ja, kleinste eigenständige Einheit und so, wobei das ja auch genau genommen vermutlich gar nicht so richtig ist, aber damals halt eine gute, brauchbare Definition. Und ich war dann doch sehr, also ich fand es sehr, sehr zugänglich mit den Einblendungen, die du gemacht hast. Aber wenn ich überlege, so, ich komme ja aus der Informatik, wenn Leute mich fragen, was Grundlagenwissen ist, das sie in der Informatik haben sollten, da kann ich relativ konkret abtrennen zwischen, was man so als Metakonzept verstehen sollte, wie Computer überhaupt funktionieren und dann der ganze EDV-Kram, also was Leute im Alltag betrifft und warum sie einen Adblocker benutzen sollten und so weiter. Also ich kann sehr gut abstrahieren zwischen dem grundlegenden Thema. Würdest du sagen, bei dir gibt es da auch so eine Trennung zwischen der Molekularbiologie, die als Hintergrundwissen interessant ist, und der Molekularbiologie im Alltag?
Also Molekularbiologie im Alltag ist halt, naja, was ist es im Alltag? Wahrscheinlich sowas wie eben, wenn man mal einen DNA-Test macht? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das nochmal.
Ich kann es nochmal umformulieren, ja.
Also ja, vielleicht.
Ich habe in der Vorbereitung hier so ein paar Fragen, die ich vielen Leuten stelle, bei denen ich mir denke, das ist so, das strukturiert ganz gut, wo ich inhaltlich hin möchte. Und da war meine Frage, was könnte man über deine Videos, über deinen Content lernen, das sich konkret in meinem Alltag niederschlägt, beziehungsweise für den interessierten Beobachter. So, wir sind umgeben von Biologie und ich habe von ganz viel von dieser Biologie keine Ahnung. Und
ja, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das auch immer so erstaunlich, um ehrlich zu sein, weil Alltag, also es ist ja einfach unser Körper, also es bin ja ich. Und ich finde das dann immer so erstaunlich, dass viele Leute auch darüber oder daran nicht interessiert sind, oder ist es zu kompliziert? Ich weiß es nicht, aber im Endeffekt, ich bin ja immer Zellen, ich bin ja immer DNA. Alles, was ich mache oder was ich, das wird, ist ja alles programmiert quasi in meiner DNA. Und ich finde das immer so, also ich bin immer eher erstaunt, glaube ich, dass Leute darüber nicht nachdenken, glaube ich. Und ja, klar, also ich will schon vermehrt wirklich mich auf die Grundlagenforschung fokussieren. Also ich möchte schon wirklich, wirklich in die Grundlagen gehen, weg von diesen so ein bisschen Alltagsthemen, sage ich jetzt mal, aber trotzdem, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Grundlagen versteht, um diese Mechanismen, die vor sich gehen, auch in den Kontext dann zu setzen, eben, wie wirken die alle zusammen, wie baut sich dann mein Körper quasi auf, was macht mich im Kleinsten irgendwie aus. Und es ist ja auch wichtig, die Mechanismen zu verstehen, dass man dann auch weiß, wie wirken sich Umwelteinflüsse etc. auf diese Mechanismen aus und dann auch später vielleicht auf mich, auf meine Gesundheit, auf meinen Körper. Also als ich so ein bisschen recherchiert habe, bitte, hey, was wäre eine Nische, welche Nische könnte ich so ein bisschen bedienen in der Wissenschaftskommunikation, sind ja voll oft so populärwissenschaftliche Sachen, die mehr ziehen, würde ich jetzt sagen, oder wo sich mehr Leute rantrauen auch, wo du sagst, was ist eigentlich Träumen und also alles so was schon vielleicht was ein bisschen alltagstauglicher ist, aber ich glaube, ich würde mich gerne ein bisschen davon wegbewegen eigentlich. Aber klar, musst du halt dann irgendwie, damit es die Leute interessiert, einen Bezug dazu herstellen in Videos, weil das für Leute dann doch, glaube ich, sehr weit weg ist oder zu weit weg ist am Ende.
Du hattest in einem Video, ich möchte es nicht vertauschen, Organoide.
Ja, genau.
Gezeigt. Mhm. Ich in meinem Kopf werfe ich Organoid und Organellen immer durcheinander. Aber, also du hattest Organoids gezeigt, mit denen du arbeitest oder die du einfach zur Verfügung hattest?
Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte die zur Verfügung. Also was ich mit diesen Organoids mache, ich kriege diese Organoide von Kollaborateurinnen und ich mache dann darauf die Experimente. Also ich isoliere quasi von denen dann die RNA, ich messe die in verschiedensten Techniken aus und schaue dann aber auch, also ich habe zum Beispiel in einem Projekt involviert, da kriege ich Organoide von Magenkrebs, also wirklich Tumore von PatientInnen mit oder ohne chemotherapeutischer Behandlung und ich gucke mir dann zum Beispiel an, wie ändert sich die RNA-Expression bei dieser Behandlung mit Chemotherapeutikum.
Und
genau, also schon spannend, ja.
Diese Organoids, das sind Modellorgane oder basierend auf dem Organismus nachgezüchtete Organanaloge? Also wie würde man die erklären, wie würde man die beschreiben?
Also es ist echt, ich hatte dann eine Vorbereitung für dieses Video, also ich versuche mich schon vorzubereiten, einzulesen, klar, so wie ich gesagt habe, ich will ja faktenbasiert halt das alles richtig machen, hatte dann auch hier, wir haben im Haus ganz eine berühmte Organoid-Forscherin und habe die dann auch nochmal, ja, mit der nochmal kurz geredet und habe dann so gesagt, naja, was ist denn jetzt eigentlich ein Organoid? Und da meinte sie, das Feld ändert sich gerade so schnell, dass sie oft selber gar nicht wissen, naja, wo grenzt man das jetzt ab? Was ist denn jetzt eigentlich ein Organoid? Weil ursprünglich wurden die ja aus Stammzellen, also aus einer Stammzelle quasi aufgebaut oder differenziert und dass man schon irgendwie gesagt hat, hey, das Ziel ist, ich will wirklich ein Organ, so wie es ist, zur Gänze in der Petrischale züchten. Aber das ist natürlich nicht so leicht. Also ich kann jetzt nicht einfach eine Zelle reinschmeißen und es kommt ein ganzes Gehirn raus. Also das haben schon Leute auch gemacht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt Leberorganoid, was es ja auch gibt, dann ist das oft nur eine einzige Zelllinie, also eine Zellart. Sorry, nicht Zelllinie, eine Zellart. Mhm. Das sind dann zum Beispiel nur halt Hepatozyten. Wie wir wissen, in der Leber gibt es mehrere Zellarten. Und es ist natürlich eine große Challenge ist, wie schaffe ich es, dass ich wirklich all diese Zellarten gemeinsam kultiviere, um wirklich das Organ so best wie möglich nachzubauen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen weg. Ich war in der Entwicklung und bin auch in der Entwicklung von Organoiden nicht involviert, aber ich glaube, so eine richtige Definition, würde ich jetzt mal sagen, was ist ein Organoid und ist es das ganze Organ, das ist ein bisschen schwierig. Oder ja, bisschen komplexer.
Stammzellen sind so eine der Sachen, wo ich alle paar Jahre mal über den Wikipedia-Artikel drüber lese und es steht immer wahnsinnig anderes Zeug drin. Also von ganz, ich erinnere mich so 2013, 14, da stand im Artikel, dass im Wesentlichen Stammzellen etwas sind, was bei Neugeborenen noch vorhanden ist und dann, je weiter sie entwickelt sind, bilden die sich aus und entwickeln sich. Und dementsprechend war die Ressource für Stammzellenforschung oft über Embryonen im Wesentlichen.
Ja.
Und dann hatte ich jetzt die letzten Jahre immer mal wieder Schlagzeilen mitbekommen mit, es gibt Möglichkeiten, Zellen so zu behandeln, dass sie sich wie Stammzellen verhalten und es gibt Stammzellen, Spenden und so weiter. Kannst du mal da ein bisschen erklären, also wenn du es weißt, wie sich das entwickelt hat in der Forschung und was so heute Stand der Dinge ist?
Ja, also genau, also die Quelle quasi von Stammzellen war ja schon diese embryonalen Stammzellen, so wie du schon gesagt hast. Genau, und dann hat man, also es gibt embryonale Stammzellen, es gibt adulte Stammzellen und wie schon der Name sagt, embryonale Stammzellen kommen aus frühen Embryostadien und die adulten Stammzellen, die findet man im verschiedensten Geweben quasi. Also auch bei ausgewachsenen Menschen oder bei Menschen. Genau, und dann hat man irgendwann mal gesehen, hey, wenn wir jetzt Zellen aus dem Menschen entnehmen, kann man die quasi rückführen in Stammzellen. Und die nennt man auch induzierte pluripotente Stammzellen. Das heißt, man nimmt eine Zelle, die eigentlich schon ausdifferenziert ist, macht dann Magic und führt die zurück in eine Stammzelle, die man dann wieder mit verschiedenen Wachstumsfaktoren etc. in eine Zelle differenzieren kann. Also was ich zum Beispiel mache, ist, ich nehme diese IPS, also diese induzierten pluripotenten Stammzellen und differenziere die dann aus in Neuronen. Das heißt, du siehst wirklich super schön dann nach 10 Tagen oder so, ich habe so ein schnelles Protokoll, da siehst du dann wirklich in deiner Schale die differenzierten Neuronen mit ihren langen Axonen und den schönen Verästelungen. Also und das Coole ist natürlich, jetzt brauche ich halt keine Embryonen mehr. Also ist halt ethisch natürlich schöner, diese IPS zu haben, anstatt embryonaler Stammzellen.
Und genau. Sind die in der Qualität vergleichbar? Also ist es jetzt tatsächlich eine, in Anführungszeichen, synthetische Lösung für einen Versorgungsengpass oder sind die schon unterschiedlich?
Ja, die sind, also ich bin jetzt nicht Expertin in der Stammzellforschung. Ich kann nur sagen, zum Beispiel diesen IPS, die ich verwende, die sind präpariert. Also da ist quasi, da wird ein Transkriptionsfaktor überexprimiert, der die quasi Gene anschaltet dann, damit diese Zelle in ein Neuron differenziert. Und das hast du bei embryonalen Stammzellen natürlich nicht, weil die natürlich unter Anführungszeichen sind. Also es ist schon, wenn ich jetzt so eine Stammzelle hätte, ich glaube mit dem, wenn die jetzt nicht in meinem Fall so präpariert wäre, dann würde das, ich glaube, ich bin jetzt auch, also 50 Tage oder so dauern, bis die ausdifferenziert wäre und bei meinen zum Beispiel ist es innerhalb von einer Woche, dass das funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon eine gute, einfach eine gute Approximation, weil, ja, wie gesagt, es ist natürlich ethisch vertretbarer. Du kannst ihn, kannst ihn mehr Mengen herstellen, etc.
Du sagst also, gerade Gene anknipsen bzw. ausknipsen. Das wäre jetzt so das, wo ich gedacht hätte, das ist genau das Feld der Molekularbiologie, ist sich die, also du hattest ja schon mal erzählt, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass ihr euch mit DNA und DNA-abhängigen Prozessen befasst. Da hätte ich jetzt erwartet, dass Dinge crispern, also Dinge an- und ausmachen und dann auch wieder sehr viel Computerarbeit im Wesentlichen das Feld der Molekularbiologie ist.
Nee, voll, auf alle Fälle. Also ich würde schon sagen, so alles, was auch so ein bisschen um die Genexpression, also wie gesagt, DNA, RNA, wie wird es dann zum Protein, rankt sich schon um diesen Prozess und auch, so wie du gesagt hast, wie man den ja manipulieren kann, würde ich jetzt sagen. Also genau, bei CRISPR schneidest du ja oder inserierst, je nachdem du manipulierst, ja direkt das Genom. Und guckst du dann an, wie wirkt sich das dann zum Beispiel auf dem, also vom Genotyp aus auf dem Phänotyp? Also was kann ich dann richtig, wie, was ändert sich wirklich am Verhalten oder an der in der Zelle, also was ich beobachten kann? Genau, als Molekularbiologin gucke ich mir halt auch an, wie beeinflussen verschiedene Faktoren die Expression von Genen, also zum Beispiel in einer Doktorarbeit hatte ich ja, wie wirkt sich Stress aus auf die Zelle? Und dann habe ich mir halt angeguckt, wie ändert sich nicht nur die Genexpression, sondern wie ändert sich auch die RNA selbst, also die Struktur würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach, was wird von der RNA überhaupt noch verwendet, um ein Protein herzustellen? Also das stimmt schon, ja. DNA und RNA und Genexpression und die Manipulation.
Wenn ich da versuche, inhaltlich zu verfolgen, was du erzählst, dann denke ich mir, wie wirkt sich Stress auf eine Zelle aus? Nicht etwas, was schon ewig erforscht sein muss? Also was hast du da rausgefunden? Was hast du beigetragen? Und wie groß ist das Feld? Oder mache ich mir da zu viel Hoffnung?
Ja, also klar, also man kann sich das halt, glaube ich, so Stress und so wie eine Zelle, ja, von außen mit so Stressfaktoren umgeht. Klar, das ist ein riesiges Feld und das gucken sich Leute halt an mit verschiedensten Techniken und mit unterschiedlichsten Fokussen. Heißt das Fokussen? In unterschiedlichen Fokussi? Keine Ahnung. Ja, und mein Fokus war halt spezifisch die RNA-Polyadenylierung, also die RNA kriegt ja immer, also die DNA, die wird ja abgelesen, die DNA ist ja so wie eine Gebrauchsanweisung und die wird kopiert und wird abgelesen und dann entsteht eine Kopie daraus, das ist ja die RNA und diese RNA, die enthält halt alles, was in der DNA auch drin ist, also die hat Introns, die hat Exons, die ist einfach noch total roh, die heißt auch Prä-mRNA und Prä-RNA und dann werden erstmal die Introns rausgeschnitten, das sind mehr Splicen, dann wird die hinten abgeschnitten, die wird vorne präpariert und dann kommt hinten noch so ein Poly-A-Schwanz dran. Und was man halt gesehen hat, war, dass dieser Poly-A, also es geht jetzt um mein Projekt in der Doktorarbeit spezifisch, man hat halt gesehen, dass dieser Poly-A-Schwanz an verschiedensten Stellen angehangen werden kann in der RNA. Also das war schon bekannt. Genau, und ich hatte dann, also du stellst ja quasi, wenn du ein Projekt hast, brauchst du jetzt erstmal eine Hypothese, die ja schon basiert auf dem, im häufigsten Fall, wo andere in die Richtung schon sowas gesehen haben. Also bei mir war bekannt, okay, es gibt diese alternative Polyadenylierung, wie das heißt, schon von der RNA. Aber man wusste eben nicht, wie das jetzt von Stress oder von spezifischen Stressoren beeinflusst wird. Und meine Hypothese war, ich würde denken, wenn ich die Zelle jetzt einem Stress aussetze, dann wird dieser Poly-A-Schwanz auch an einer anderen Stelle angehangen und dementsprechend entsteht dann eine längere oder eine kürzere RNA. Genau, und dann habe ich diese Experimente gemacht und Also ich sage jetzt so einfach, ich habe Hypothese, dann habe ich die Experimente gemacht und dann war das auch so easy.
War
natürlich nicht so. Ja, genau, voll. Freitag bis Montag. Das hat natürlich über Jahre gedauert, weil die ersten Sachen klappen dann nicht. Und dann allein mal, dass du das überhaupt sehen kannst, hey, wie sehe ich überhaupt, wo der Polyarschwanz drankommt, das ist ja alles, also das ist ja alles eine Arbeit, die über Jahre geht. Genau, aber am Ende war das dann so, dass ich die Hypothese quasi beweisen konnte. Ja, und dann habe ich halt genau herausgefunden im Endeffekt, dass spezifische Stressoren eben zu einer alternativen Polyadenylierung auch führen können.
Und das ist Grundlagenforschung oder kann man daraus auch konkrete Folgen ableiten?
Ja, also ich bin schon, also ich mache eigentlich sozusagen nur Grundlagenforschung, aber ich würde schon denken, dass vielleicht irgendwann mal hat man natürlich immer die Hoffnung, dass auch in die Medizin vielleicht Einzug findet, also dass ich wirklich sehen kann, hey, ich sehe zum Beispiel dieser Stress, der wirkt sich immer auf dieses Protein aus oder auf diese RNA aus, und ich sehe dann, das führt immer zu einem verkürzten Protein und dieses verkürzte Protein, ich erfinde jetzt was, aber könnte ja sein, dass dieses Protein zum Beispiel irgendwie eine toxische Eigenschaft hat oder was auch immer. Und wenn man das dann sieht, man raucht jetzt, es wird irgendwie was mutiert, es entsteht dadurch eine Mutation, die mRNA-Polyadenylierung beeinflusst. Dadurch entsteht dieses Protein, das ist toxisch, das wiederum macht eben das, schädigt irgendwas in der Lunge zum Beispiel. Also sorry an alle, die jetzt wirklich daran forschen, weil das war jetzt auch nur. Aber theoretisch, klar, hofft man immer, dass dann über Jahre das schon irgendwie einen Einzug findet, auch dass es wirklich eine Anwendung hat oder dass man sagt, hey, man kann irgendwie was dazu beitragen, auch wirklich Menschen eben zu helfen.
Mhm.
Ja.
In den Erklärvideos, die du so machst, da sind immer mal wieder Schlagworte, bei denen ich dann sehr fasziniert über viele Stunden im Internet versinke. Ich hatte das ja schon mal erwähnt. Du sagtest so nebenbei, und die RNA sorgt dafür, dass Eiweiße gebaut werden, wenn ich das richtig erinnere.
Mhm.
Und ich in meinem Kopf dachte halt immer sehr naiv, Eiweiß ist Eiweiß, jedes Eiweiß ist im Wesentlichen gleich, das ist eine große amorphe Masse und die sorgt irgendwie dafür, dass ich Kraft habe und wenn man viel davon hat, dann wird man Bodybuilder und sehr stark.
Das ist lustig, weil immer wenn ich, also wenn du ja googelst Protein, das Erste, was du kriegst, also ich kann es jetzt gerade machen, ist einfach diese Protein-Shakes. Das ist ja, also du, ja, ich glaube schon, dass das irgendwie eine vielleicht auch eben durch dieses Feld von Pumpen und Fitti und was auch immer, dass vielleicht Leute sagen, Protein ist Protein, so wie du gesagt hast. Nee, aber im Menschen gibt es Tausende an verschiedensten Proteinen. Und genau, die werden alle, also die sind ja kodiert in einem Gen, also jedes Gen hat ja den Code für ein anderes Protein. Und dadurch, dass es im Menschen ja 20.000 Genen etwa gibt, hat jedes auch die Information für ein anderes Protein. Und dann wird es aber noch komplizierter, weil die RNA, wie ich gesagt habe, wird zum Beispiel gespliced, also dass Introns rauskommen, aber es ist so, dass die nicht immer gleich gespliced wird. Das heißt, einmal wird vielleicht mal ein Intron drin gelassen, dann ist der Code ja ein bisschen verändert. Das heißt, dann wird im Prinzip vom gleichen Gen, aber ein anderes Protein hergestellt, das ein bisschen anders ist an der Struktur zum Beispiel. Also das heißt, die Fülle an Proteinen ist dann nochmal mehr, als es eigentlich Gene gibt.
Mhm. Und diese verschiedenen Proteine, ist das etwas, was man in der Forschung sieht und dementsprechend dann auch in den, also ich möchte jetzt nicht sagen Alltag integrieren, aber so Bioverfügbarkeit von verschiedenen Proteinen, das ist ja was, womit die ganzen Sportler sich unfassbar auseinandersetzen. Also welche Eiweiß man haben möchte, weil sie einfacher zu verdauen sind, einfacher zu verstoffwechseln. Ist das etwas, wo du mit deinem Expertenwissen auch drüber nachdenkst im Alltag? Also ist das etwas, was man nicht ausblenden kann? Oder?
Ja, also ich glaube, ich bin ja RNA-Expertin. Das heißt, ich denke vielleicht ein bisschen mehr darüber nach. Über Proteine, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein ist mein least favorite Makromolekül. Deswegen denke ich im Alltag auch nicht so drüber nach. Aber klar, dass dieses Wissen spielt natürlich, ich glaube auch sehr oft, um ehrlich zu sein, auch unterbewusst. Also ich glaube, ich denke gar nicht akut drüber nach. Aber ich frage mich dann natürlich schon, ich denke mir dann, ja, diese Proteinshakes, also hört sich ja alles schön und gut an, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat, klar, dann denkt man natürlich da drüber anders nach. Ist irgendwie eh klar, würde ich schon denken.
Du hast gerade gesagt, dein least favorite, was ist dein most favorite Molekül?
Na schon RNA natürlich. Das
natürlich.
Beste. Nee, schon. Ich finde auch, also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich bin ja da schon seit 20, wann bin ich auf, in Heidelberg? Ja, genau, 2011 bin ich in Heidelberg, 2011. Und bin da, ab da war ich quasi in der RNA-Schiene. Und ich weiß auch, ich glaube, es spielt schon viel mit. Also ich finde, die Leute in dem Feld sind auch immer so super nett. Die sind alle so offen. Du kommst auf eine Konferenz und stellst irgendwelche Daten vor und es ist jeder offen für Kollaborationen und also man fühlt sich echt wohl und vielleicht mache ich jetzt einen Schluss, der zu weit gegriffen ist, aber das hört man ja von anderen Feldern oft nicht so. Also ich habe KollegInnen, die machen dann lieber ein paar Sachen nicht aufs Poster drauf, weil man hat ja immer Angst von diesem gescoopt werden. Ich weiß nicht, ob das dir oder was sagt, dass man einfach, man hat Daten und will das publizieren in der Zukunft und dann publiziert es aber wer vor allem. Das heißt, es heißt gescoopt werden und man hat dann immer so ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt auf einer Konferenz zeige, ohne dass die Daten publiziert sind, habe ich Angst, dann nimmt das einfach wer und baut darauf was auf, macht ein paar Experimente und publiziert das vor mir. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, aber das ist vielleicht auch von Person zu Person abhängig, ich habe immer sehr darauf geachtet, dass ich liebe Kollaborationen, ich möchte offen sein, diskutiere gern mit so vielen Menschen wie möglich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das RNA-Feld auch ein bisschen offener dafür ist als andere Felder. Und ich glaube vielleicht, das alles hat mich einfach zur RNA-Liebhaberin gemacht, würde ich jetzt sagen.
Aus der Corona-Pandemie habe ich noch die Sprecher im Ohr,
ja,
die einem sagen, ja, mRNA, das wird die Methode für die Medikamente der Zukunft. Ich nehme mal an, du bist in dem Forschungsfeld, siehst du das ähnlich? Also werden wir uns mehr damit umgeben, dass wir mRNA-basierte Impfungen und
Ja, also ich würde mal meine persönliche Meinung sagen, ja, weil das einfach, und das hat ja dafür auch vor 2 Jahren einen Nobelpreis gegeben, also ja, diese mRNA-Impfstoffe, das war schon mega der Durchbruch. Und es ist ja, und ich wollte das auch nochmal klarstellen, also es ist ja nicht so, weil ich glaube, viele Leute das so sahen, jetzt haben wir eine Pandemie und die erfinden mal schnell innerhalb von einem Jahr diese Methode und diese mRNA-Impfstoffe, mega gefährlich und was auch immer und so in so kurzer Zeit quasi wurde das erst erforscht und wir wissen ja so viel nicht drüber. Das ist ja eine Forschung, diese Impfstoffe, da liegt ja eine Forschung zugrunde, die ja schon ich weiß gar nicht, wann die das erste Mal damit angefangen haben, daran zu forschen, aber die Grundlage ist halt, kannst du ja auch rausschneiden später, aber die Grundlage ist ja eigentlich, dass die Impfstoffe, also ganz früher wurde ja, also das erste Mal mit so diesen Kuhpocken am Menschen, also ausprobiert wurde, war das ja eigentlich so, dass man festgestellt hat, hey, bei Mägden, die jetzt da Kühe melken und sich anstecken mit diesen Kuhpocken dadurch, die erkranken danach nicht oder nicht so schlimm an echten Pocken. Das war ja, das war als allererste. Und dann hat ja dieser Edward Jenner, der hat ja dann rausgefunden, okay, das könnte ja eben daran liegen, dass sie sich mit diesen Kuhpocken anstecken und wenn ich diese Kuhpocken jetzt Menschen quasi verabreiche, ist das auch wirklich so, dass die dann die Pocken nicht kriegen. Ja, das war so. Und dann hat sie angefangen eben, dass man Menschen wirklich einen Erreger oder abgeschwächte Erreger gegeben hat. Und danach kam es ja, kamen ja auch diese, sind ja auch jetzt Vektorenimpfstoffe. Das heißt, du hast eine DNA und diese DNA wird dann als Vorlage verwendet eben für ein oft, also für einen Teil, also für ein Protein wieder von diesem Erreger, gegen den dann Antikörper gebildet werden. Und der Vorteil dann von mRNA-Impfstoffen ist ja, dass du die im Gegensatz, dass du die super schnell und in einer großen Masse erstens herstellen kannst, weil es gibt sowas, das heißt In-vitro-Transkription, das heißt, das ist eigentlich was, was die Zelle macht, können, also wir, ich sage jetzt mal wir als Wissenschaftler, also können Wissenschaftlerinnen, im Labor in der Schale, also in einem Teströhrchen einfach machen. Das heißt, ich habe eine DNA, mache diese In-vitro-Transkription, stelle damit diese mRNA her. Und das Coole ist natürlich jetzt, also bei diesem Corona, bei diesem Spike-Protein, da wusste man ja, oh, das mutiert ja voll schnell. Das heißt, ich müsste jedes Mal wieder das anpassen, den Erreger, das Protein, die Zellkultur, das alles aufzuziehen etc. etc. Das braucht halt voll viel Ressourcen und Zeit. Und bei der In-vitro-Transkription ist es halt so, ich ändere jetzt einfach die DNA-Sequenz, baue diese Mutation ein, mache wieder die In-vitro-Transkription, zack, habe halt eine mRNA, die spezifisch jetzt an die Mutation angepasst ist. Also das ist ein super großer Vorteil. Und ich weiß nicht, ob ich noch was kurz dazu sagen darf, aber mir ist das auch wichtig, weil der Durchbruch, es war ja mega der Durchbruch, weil ihr könnt euch ja vorstellen, die RNA, also Viren sind ja hauptsächlich, haben ja ein Genom, was RNA ist. Und deswegen, wenn du eigentlich eine RNA eingeführt hast, das war also am Anfang, als man gesagt hat, oh, RNA-Impfstoffe wären das Ding, der wären halt super zu haben, hat man das ja probiert. Man hat einfach RNA eingeführt und weil das eben als fremd und als gefährlich erkannt wurde, wurde die ja super schnell abgebaut. Das heißt, man hat das eigentlich nie geschafft, einen mRNA-Impfstoff herzustellen. Und dafür wurde auch der 8. Nobelpreis gegeben und dann hat man irgendwann mal gesehen, oh, aber wenn ich diese RNA modifiziere, das heißt, ich baue Sachen ein, die da drangehangen wären oder verändere halt einen Buchstaben in dieser RNA zum bisschen zum anderen, dann ändert sich auch die Struktur, dann wird diese RNA vom Körper nicht mehr als fremd erkannt, sondern wird akzeptiert. Und daraus sind dann quasi die mRNA-Impfstoffe entstanden. Und ich denke schon, also alleine von, weil du eben nicht so viele Ressourcen brauchst, du brauchst nicht so viel Zellkultur, du kannst das leicht modifizieren durch diese Mutationen, dass es schon was ist, was uns hoffentlich, also was uns erhalten bleibt. Ja.
Ein Trivia-Wissen zu der Impfung mit den Kuhpocken, das du erzählt hast, dadurch kommt der Name, also Vakzin, oder Vakzin ist ja, glaube ich, auch ein deutscher Begriff dafür, also der Vakzin kommt von Vacus, dem lateinischen Wort fürs Rind, weil es halt auf
Rinderbasis. Ah, das wusste ich gar nicht. Dabei hatte ich Latein, habe ich vorher noch so
stolz
erzählt. Ja, genau.
Aber das ist dann halt das Ding, dass ich im Zweifel nur den populärwissenschaftlichen Ansatz dahinter kenne und weiß, das heißt Impfung.
Ja, cool, aber es ist immer gut für Pubquiz und so.
Ja, aber immer schön, wenn jemand dann noch in der Tiefe was darüber weiß. Und was eine der Sachen ist, die ich in diesem Podcast hier immer mal wieder mit Leuten kontrovers diskutiere, aber wir sind alle keine Biologen, beziehungsweise wir haben alle halt nur so Wikipedia eingelesenes Laienwissen.
Ja, oh Gott, jetzt habe ich Angst, dass was kommt, was ich nicht beantworten kann.
Es gibt eine Firma aus den USA, deren Newsletter ich seit einigen Jahren abonniert habe, die heißen BioLite und die haben eine Pflanze zusammen gecrispert, in der sind so fluoreszente Zellen aus einer Qualle und sie kann durch das normale Photosynthese Stoff wechseln, kann sie leuchten. Und BioLite ist in der EU schwer verboten. Und in den USA starten sie gerade so mit den ersten Pflanzen, die man privat haben kann. Und
okay, krass. Habe ich noch nie gehört. Und interessant.
Wir sind alle große Fans von der Idee, dass du einfach eine Zimmerpflanze hast, die als Nachtlicht funktioniert. Und dann kommt ja immer die Argumentation mit, also warum es in der EU verboten ist. Ja, was ist, wenn Leute das im Wald auswildern?
Gentechnik,
Genau,
Gentechnik. Also ich möchte ehrlich gesagt, ich meine, vielleicht mache ich mich da jetzt, habe ich jetzt da dann eine Klage am Hals? Nee, aber ich möchte echt nicht wissen, wie viele von unseren Fliegen, man arbeitet ja oft damit, so Modellsystem, die jetzt irgendwie in GFB, also was, das ist ja Biolumineszenz, über was du redest, die eben das drin haben, dass die auch irgendwie was verändert ist oder dass da der Po leuchtet oder so. Nee, ist jetzt übertrieben, aber, und ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt überhaupt in der Umgebung herumschwirren, oh Gott.
Du meinst natürlich, die sind im Nebengebäude, die sind gleich wieder da.
Voll. Nee, die haben wir alle dann wieder eingefangen, genau. Nee, ja, wäre schon, also ich weiß gar nicht, ja, also das ist ja immer eine ongoing Diskussion in das mit, also von Biologen oder von uns mit der Gesellschaft, diese Angst vor gentechnisch veränderten Dingen, Pflanzen etc. Ja, weiß jetzt auch nicht, wie das, also ja, aber das hört sich für mich ja auch schon eigentlich ganz cool an. Also warum nicht? Und vor allem, ich bin ja so, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Und wenn du halt vielleicht irgendwie sehen könntest, oh, jetzt geht es hier schlecht, weil sie leuchtet irgendwie weniger, ich muss sie gießen oder so, das wäre ja noch cooler.
Du möchtest also auch unbedingt diese Pflanze haben können.
Also sofort, da kann man, aber es ist ja GFB, dann wäre es grün. Du könntest YFB einbauen, das ist ja yellow, also gelb. Du könntest rot einbauen.
Von den Leuten, RFB, die diese Pflanze gebaut haben, habe ich auch schon mal einen Blog-Eintrag vor Jahren gelesen. Da haben sie Biolumineszenz in Yeast, in Hefe eingebaut. Und dann haben sie Bier gebraut, das geleuchtet hat.
Ja, wir hatten, also ich habe auch mal in meinem alten Labor mit Hefe gearbeitet und wir haben Hefen verwendet und haben da richtig gemalt. Also wir haben dann auch Kinder, das sah eigentlich richtig cool aus, weil du streichst das ja so drauf, du siehst es ja zuerst nicht, du weißt zwar ja, die macht rote Kulturen, die macht grüne Kulturen, die macht gelbe Kulturen etc. Und wir haben dann richtige Kunstwerke auf den Nährmedienplatten halt gemacht und am nächsten Tag, wenn die angewachsen sind, hast du dann gesehen, also wie cool das dann aussah. Und da hatten wir auch alle möglichen Farben, also es war echt voll da. Auch so der Kinderhit.
Es gibt ein gentechnisches Thema, bei dem ich mich auch schon mal öffentlich etwas exponiert habe, denn ich bin grundsätzlich für den Export von sehr viel verschiedenem genetisch modifizierten Saatgut. Und eins, wo ich im Besonderen dafür bin, das ist der Golden Rice, also Reis, dem Vitamin A beigesetzt ist durch eine Mutation, also der den zusätzlich produziert. Und ich bin auf einem Internat für Sehbehinderte und Blinde gewesen, weil ich selbst nicht gut gucken kann. Und dementsprechend ist mir dieses Thema mit Erblindung durch Vitamin-A-Mangel halt nochmal ein bisschen näher. Und Jahr für Jahr gibt es dann immer mal wieder bei der EU neue Anträge von wegen, so und so viele tausend Menschen auf der Welt sind blind, sie müssten es nicht sein, man hätte ihren Vitamin-A-Mangel mit dem entsprechenden Reis stoppen können. Und ist der schon wo,
weißt du das?
Den gibt es als Experiment in Europa bereits entwickelt, aber er wird halt nicht exportiert, weil die böse Gentechnik. Und es wird bestimmt auch ein Argument geben auf der Seite der Gentechnik-Skeptiker, das ich einfach nicht kenne und das voll überzeugend ist. Aber bisher habe ich oft das Gefühl, dass die Debatte um Gentechnik wird im Wesentlichen von Leuten geführt, die nicht, also ich habe das Gefühl, es gibt ein Lager, die nicht so richtig wissen, was dort passiert und deswegen Angst davor haben. Und ich finde das legitim, denn ich weiß ja auch im Detail nicht, was da passiert. Aber das dominiert so sehr, wie wir mit genetisch modifizierbaren Lebensmitteln umgehen.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich nicht so viel anders, wie wenn man da jetzt wie die Menschheit über seit Jahrhunderten halt Sachen züchtet. Weil alles, was du machst, ist ja auch die DNA oder halt das Genom so hinzubiegen quasi, dass du mehr Ertrag hast und wie etc. etc. Ja, und ich glaube, es ist schon so ein bisschen so eine Blackbox für viele, die sich damit nicht auskennen. Ja, die machen da irgendwas im Labor und wer weiß und wie. Und klar, je weniger du weißt, umso mehr hast du halt vor solchen Dingen halt auch Angst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das ist genau das, womit ich auch mit meiner Kommunikation und so ansetzen will. Einfach, je mehr du weißt, umso weniger hast du vor Dingen Angst, hast du vor Veränderung auch Angst, je mehr du verstehst. Und das ufert jetzt ein bisschen aus, weg von diesem Golden Rice, aber ich denke, das ist ja auch so ein allgemeines Problem in der Gesellschaft halt, dass so viel Angst auch herrscht gerade oder Unsicherheit, weil man weil die Leute einfach nicht mehr wissen, wem und was soll ich eigentlich glauben halt. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen dazu getrieben, so mehr Kommunikation zu machen, weil ich mir denke, welche Macht habe ich? Und die einzige Macht, die ich habe, ist ja mein Wissen. Und ich habe irgendwie das Privileg, dass ich das, also eben, dass ich dieses Wissen habe und dass ich dieses Wissen irgendwie auch gern weitergeben möchte. Und ich glaube, weil auch schon gesagt wurde, na ja, aber ist Aufklärung über die Wissenschaft überhaupt der Weg zu diesem Ziel, dass man den Leuten die Angst nimmt oder nimmt man Leuten oder macht man dann mit Leuten eigentlich mehr Angst? Und ich glaube, definitiv Ersteres. Also wenn Leute jetzt aufgeklärt werden würden, auch wie funktioniert das mit den GMOs überhaupt und wenn die wüssten, ah, die sind eigentlich, das gibt schon so viele Studien darüber, die zeigen, die sind nicht gefährlicher als diese Non-GMO, wie sagt man, Counterparts, also die
Gegenstück.
Gegenstück, genau, dann wäre auch vielleicht die Angst davor nicht so groß und man könnte, so wie du sagst, vielleicht einfach auch voll viel Gutes damit tun, also Hungerleid bekämpfen und etc.
Das ist so eine der Sachen, wenn man sich vor allem anschaut, wie aktuell das Mutieren von Saatgut funktioniert. Also Atomic Gardens sind einfach das Verrückteste. So, du hast einen Garten von Testsaatgut und in der Mitte hast du eine Strahlungsquelle und hoffst dann, dass durch das Beschießen die Dinge sinnvoll mutieren.
Ja, Mutation, gell? Ja, ist schon. Es ist schon krass, ja.
Und wissen wir ja mittlerweile so viel und können halt so gut geneditieren, dass ich mir immer denke, wie kann es sein, dass man noch so in Anführungszeichen.
Ja, du kannst es halt viel gezielter machen, gell? Also, ja. Wir können es so gezielt heutzutage schon machen, eben durch so CRISPR-Cas9 und so, dass man eigentlich denkt, hey, sowas würde man ja nicht mehr brauchen.
Aber, ja. Du sagtest vorhin über die Möglichkeiten, Leute aufzuklären und dass sie dann sich selbst besser ein Urteil fällen können. Es gibt so eine Floskel, auf die ich allergisch reagiere, wenn ich sie in einem Wissenschaftskommunikationsartikel lese.
Oh, oh.
Und zwar ist es die Floskel, eigentlich ist ganz einfach. Wo ich mir immer denke, nein, wäre es ganz einfach, müsstest du es mir nicht erklären.
Nee, voll. Also ich mag das. Also ich glaube, ich versuche auch wirklich so viel runterzubrechen. Nicht, weil ich jetzt annehme, also meine Philosophie ist auch, keine Frage ist dumm, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß so viel nicht. Ich glaube, je spezifischer du dich mit einem Thema befasst, umso mehr, du gehst so in dieses Thema rein, dass du voll viele Sachen da ja dadurch vernachlässigst. Also auch wenn du mich fragst mit so, wenn du mich vorher gefragt hast, so Protein, Wissenschaft und so. Dadurch, dass ich mich so mit RNA beschäftige, weiß ich einfach so viel über Protein nicht. Und wenn, und so oft, wo sich vielleicht andere denken, hä, aber die ist doch Biologin oder die sollte doch wissen, was dieses Protein da und da im Körper macht. Nee, weiß ich halt nicht. Und dann muss es mir auch wer erklären. Und dann bin ich immer froh, wenn mir das auch wer erklärt und wenn ich auch diese Frage stellen kann. Und ich hatte das Gefühl, ich saß schon so oft in einer Präsentation und dachte mir so, scheiße, ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, worum es da geht. Und habe mich aber auch nicht gefragt, zu Anfang jetzt als Studentin oder so, eine Frage zu stellen, weil ich mir dachte, oh, das andere wissen das sicher, das ist ja voll peinlich, wenn ich das nicht weiß und so. Und dann am Ende von der Präsentation ist dann immer so, dass gerade das nicht der Direktor aufzeigt vom Institut und sagt, entschuldige, ich habe das aber nicht verstanden. Und dann merkst du richtig so, die anderen wissen es eigentlich genauso wenig wie ich, nur ich war halt irgendwie zu ängstlich zu fragen und deswegen habe ich mir das auch abgewöhnt. Also ich mache dann auch oft, dass ich sage, hey, sorry, aber da muss ich nochmal nachfragen, weil, und ich bin mir sicher, ihr könnt euch sicher sein, dass das die 90% wahrscheinlich der Leute, wenn man es nicht verstanden hat, wahrscheinlich auch nicht wissen oder verstehen.
Ja, der Geschichte mit dem, es gibt keine falschen oder keine dummen Fragen. Es gibt halt unpräzise Fragen, aber ich finde genau die können mitunter sehr viel Spaß machen. Also wir haben in der WG einen kompletten Abend darüber diskutiert. Vsauce kennst du vielleicht? Michael, ein Amerikaner, macht so Wissenschafts-Content, ist jetzt seit ein paar Jahren inaktiver.
Ich bin so schlecht, dadurch, dass ich früher nie auf TikTok war, überhaupt nie, ich bin ja erst einen Monat oder so drauf, aber ich habe mir auch nie andere TikToker also ich schaue mir so wenig anderen Content an, sollte ich vielleicht.
Ja, er war früher auf YouTube und hat die Curiosity Show und so gemacht. Und er war mal bei Letterman in der Late Night eingeladen und dann meinte er, Kinder stellen oft Fragen, die einen sehr entwaffnen, die Erwachsenen halt einfach, also auf die Erwachsenen nicht kommen würden.
Ich finde auch.
Seine Beispielfrage war, die mein Kind gestellt hat und die ihn beschäftigt hat und die meine WG auch schon einen ganzen Abend auf Trab gehalten hat: Was ist das Gegenteil von einer Ente?
Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ja cool, was ist es eigentlich?
Also er hatte vorgeschlagen, es gibt ja die Redewendung Opposites Attract, also könnte es irgendein Essen sein, das die Ente anzieht und das davon profitiert, von der Ente gegessen zu werden.
Interessanter Ansatz, ja, okay.
Aber wie gesagt, wir haben schon völlig ernst in der WG durchdiskutiert, ob es die intergalaktische Anti-Ente geben könnte, die, wenn sie auf die Ente trifft, sich mit ihr zusammen auflöst und neutralisiert.
Oh krass, ja. Nee, sorry, ja, ich finde, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, ich fühle mich wohler, glaube ich, auf einer wissenschaftlichen Bühne, nicht wohler, ne, das ist falsch ausgesagt. Also ich glaube, ich habe mehr Bammel vor den Fragen, die nach Science Slams, manche Formate erlauben ja Fragen auch aus dem Publikum, habe ich oft mehr Bammel vor diesen Fragen als vor wissenschaftlichen Fragen. Klar, ich habe wahrscheinlich dann auch mit mehr Erfahrung und so, aber es kommen schon oft von Laien dann oft Fragen, wo ich mir denke, oh damn, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Und dann faselt man irgendwas dahin und fühlt sich danach schlecht, wenn man denkt, ach scheiße, ich glaube, ich habe diese Frage überhaupt nicht eigentlich beantwortet.
Hättest du also so eine Frage parat, wo du das letzte Mal das Gefühl hattest, da erwischt es dich jetzt so unerwartet und eigentlich müsste man da ja ausgiebige antworten?
Das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich glaube, es war einfach schon öfters, dass ich mir dachte, einfach nur um die Frage zu beantworten, sage ich ein bisschen was Ausflüchtiges, was vielleicht auch von dieser Frage sogar weggeht. Und dass ich dann oft dann daheim im Bett lag und mir dachte, ach man, der im Publikum tat mir so leid, weil war wahrscheinlich, vielleicht haben es die anderen nicht mitgekriegt, weil ich es irgendwie versucht habe zu verschleiern, aber der saß dann wahrscheinlich da und dachte, aber ich hätte mir gewünscht, dass dich dass du wirklich meine Frage beantwortest, aber hast du halt nicht. Ja, nee, spezifisch müsste ich drüber nachdenken.
Ich hatte hier
fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Ich hatte hier ja bei österreichischen Wissenschaftlerinnen öfter die Ruth Grützbauch da, die mit den Science Bus, das ja auch eine Bühnenshow macht.
Ja.
Und irgendwie scheint es da ja was zu geben, dass Leute wie du und ich Interesse haben, uns auch in unserer Unterhaltung, in unseren Unterhaltungsbühnenshows mit Wissenschaft bespielen zu lassen. Also wie bist du überhaupt zu den Science Slams gekommen? War das, was man eh so macht, oder gab es ein Thema, das dir auf die Zunge gebrannt hat? So?
Ah ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es gibt mehrere Komponenten. Also mich hat schon das umgetrieben, also zunächst mal, ich glaube, ich mochte das schon immer gerne, also ich war, habe auch früher viel, angefangen hat es eigentlich, dass ich geschrieben habe, habe auch ein paar Blogartikel, habe immer wieder für so interne Institutsnewsletter und so geschrieben, habe auch eine Journalistenausbildung, genau, und habe mir irgendwie dann gedacht, bin dann irgendwie so reingerutscht. Also ich wurde dann gefragt, ob ich mal mitmachen will in so einer Bar, war das damals in Dresden, ob ich mitmachen möchte und einen kleinen Vortrag halten will in einem ganzen informellen Setup quasi. Und habe dann gesagt, ja, warum eigentlich nicht und so. Ja, und dann habe ich gemerkt, hey, es macht mir eigentlich voll Spaß und ich glaube, die Leute schätzen das auch voll. Und ich glaube, das fehlt einem ja leider so manchmal als Wissenschaftler, weil du da in deinem Labor und über Jahre und kriegst irgendwie nie so immediate Feedback. Genau, und ja, habe irgendwie gemerkt, es macht Spaß, ich glaube, ich kann das ganz gut und die Leute schätzen es. Und dann kam natürlich aus zwei Komponente dazu auch dieses, ich möchte einfach an Leute rankommen mit meiner Forschung und der Knackpunkt war dann, glaube ich, eigentlich, ich bin ja in Sachsen ansässig. Ja, der Knackpunkt war dann schon, glaube ich, auch, dass man so schon öfters in Berührung kommt, mal welchen, die jetzt da, sage ich mal, nicht so der Wissenschaft zugeneigt sind, um es mal schön zu umschreiben. Genau, und dann habe ich mir gedacht, Ina, du musst irgendwas machen. Und genau, und da hat man dann gedacht, hey, das kannst du gut, das macht dir Spaß und mach doch das irgendwie und du da kannst du auch irgendwie Leute erreichen. Also wie gesagt, eigentlich wieder leider nur Leute, die sich als, wer kauft sich ein Ticket für ein Science Slam, die sich interessieren, wie ich ja schon vorher gesagt habe. Aber ich denke trotzdem, dass du immer auch einen Prozentsatz dabei hast, die vielleicht mitgeschleppt wurden von irgendwem und die eigentlich gar nicht wollten, die dann doch sagen, ah, es war doch irgendwie interessant, ich habe was gelernt. Genau, das waren eigentlich so meine Beweggründe, da mitzumachen.
In der Zeit, in der du in der Biologie unterwegs bist, hat sich ja von, also CRISPR ist ja mittlerweile so ein Standard, der ja noch gar nicht so alt ist. Und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr das, was früher unter Bioinformatik gefallen wäre, heute einfach zum Brot- und Buttergeschäft der meisten Biologen gehört. Also wie viel dann überhaupt das Wissen über das Programmieren von Sequenzierrobotik und so weiter gebraucht wird.
Ja. Nee, also ich glaube, es spielt, das ist irgendwie das Coole in den Biowissenschaften, dass einfach so viele unterschiedliche Expertisen, Themengebiete zusammenkommen. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Projekt, wo eben, bei mir ist das ja auch so, also ich arbeite mit einem Bioinformatiker zusammen, ich arbeite mit einem Mathematiker zusammen, der sitzt im Nebengebäude, ich arbeite mit einem Krebsforscher zusammen. Also es sind so viele Expertisen, die da zusammenkommen, um wirklich ein Projekt abzuschließen und eine biologische Frage quasi zu beantworten. Das finde ich auch irgendwie auch super spannend, weil ich muss dann meine Daten nicht unbedingt selbst analysieren, sondern ich habe irgendwie den Expertin oder die Expertin halt da dran, der das, so wie du sagst, dem das täglich Brot ist. Und das hat irgendwie so Einzug gefunden auch in die Biologie, und eine Biologie ohne Bioinformatik ist so eigentlich undenkbar fast.
Das wäre jetzt auch meine Frage, wenn ich überlege, wie, also ich kenne jetzt einige Leute, die in der Biologie forschen und arbeiten, deswegen habe ich schon mal ein Labor von innen gesehen, auch über mehrere Tage hinweg. Aber so das Bild, das die meisten Leute vermutlich haben, wenn man sagt, man ist Biologe, dann stellen sie sich vor, dass man den ganzen Tag irgendwas präpariert und unter das Mikroskop schiebt. Aber es ist ja dann doch auch ein enormer Teil Daten auswerten und sehr, sehr viel Computerarbeit.
So ein großer Teil. Also es ist ja auch, also Daten auswerten, aber es sind ja auch so Sachen wie, du hast Mikroskopiebilder, du nimmst ja nicht nur ein Bild auf, sondern du nimmst ja, keine Ahnung, 100 Bilder auf oder mehr, also vor allem, wenn du so einen Zeitkurs machst. Und ich als RNA, also wie gesagt, RNA-Expertin, ich habe ja gar nicht diese Expertise da drin, zum Beispiel diese Mikroskopiebilder alle auszuwerten. Und ich bräuchte jetzt wahrscheinlich nochmal Jahre, bis ich mir diese Expertise aneigne. Und da gibt es bei uns dann zum Beispiel wieder einen, der macht nur Bildanalyse zum Beispiel. Ja, es ist so interkaliert, die Informatik mit der Biologie heutzutage, wie gesagt, dass sie eigentlich gar nicht mehr da wegzudenken ist.
Vielleicht als größeres Thema, aber das ist jetzt auch ein bisschen Spekulation und hypothetisch. Du arbeitest ja viel mit Krebszellen, hattest du erwähnt. Wie siehst du die Chancen, dass noch in unserer Lebensspanne die Menschheit effektiv Krebs so sehr versteht, dass wir ihn stoppen können und Krebs kein Problem mehr für die Menschen wird?
Ja, gute Frage. Also ich bin jetzt nicht, also ich forsche jetzt nicht per se an irgendwelchen einer Krebsheilung oder bin jetzt auch nicht per se in der Krebsforschung, aber ich glaube, das Feld entwickelt sich so rasant auch. Also ich würde denken, jede Jahre oder die du jetzt länger auf dieser Welt bist, hast du einfach eine viel höhere Chance, dass wenn du diesen Krebs entwickelst, dass einfach geheilt wird. Also jetzt auch mit diesen Immuntherapien und so. Also ich glaube, man macht da schon enorme Fortschritte. Und also ich würde mal hoffen, dass das irgendwann mal, hat man wirklich gesagt, hey, die Menschheit im Krebs besiegt. Also ich glaube schon, dass der Krebs ein sneaky Kumpane ist und sich, aber ja, ich würde jetzt schon mal sagen, die Hoffnung lebt. In welche Zeitspanne es sich da handelt, weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, die Fortschritte sind schon enorm und das Feld entwickelt sich rasant. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es, ja, wie die Hoffnung lebt. Jetzt habe ich mich wiederholt, aber kannst du ja auch entfernen.
Alles gut. Ja, das war ja als BioNTech mit der Impfung den großen Durchbruch hatte, dann war die Frage, was ist jetzt so das nächste Projekt? Und dann hieß es, die Segel sind gesetzt, man befasst sich jetzt sehr viel intensiver mit Krebstherapien. Und das ist etwas, wo ich mir denke, das ist einerseits ja erschreckend, dass wir so viele karzinogene Faktoren um uns herum haben, aber andererseits auch irgendwie beruhigend, dass mit so einem Hochdruck dran geforscht wird.
Ja, total. Also finde ich auch. Also ich glaube, das ist einfach ein Thema, was, ich meine, keine Ahnung, was ist die größte Angst? Also ich muss auch ganz ehrlich sein, ich glaube, meine größte Angst im Leben ist irgendwie auch, ja, an einem Krebs zu erkranken. Und klar, das gibt den Menschen natürlich Hoffnung oder da weiß man auch, dass das zieht sozusagen als Thema. Das ist ja oft, sorry, und ich da will ich jetzt noch was dazu sagen. Und zwar, ich glaube, oft ist die Grundlagenforschung so ein bisschen lahmer als andere Forschungen und es verkauft sich auch nicht so gut, weil es ja nur Grundlagenforschung ist. Und sobald mal was dabei ist, also du schreibst ja auch in jeden Antrag rein, ja, irgendwann mal vielleicht kommt, also ist das ist auch ein Faktor, das ist auch eine RNA, die jetzt da, die man einmal gefunden hat, in diesem und diesem Krebs vermehrt exprimiert wird. Also du versuchst immer irgendwas reinzubringen, was medizinisch relevant ist, damit du auch irgendwie Gehör findest. Und klar, das ist also voll wichtig. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass, also ist nichts gegen die Krebsforschung. Ich glaube, ich wollte damit nur aufzeigen, dass eben so Themen natürlich von der Gesellschaft voll gut aufgenommen werden und teilweise die Grundlagenforschung, dass so ein bisschen die vielleicht Akzeptanz in der generellen Bevölkerung fehlt auch. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich hatte hier schon verschiedene Wissenschaftler, die alle erzählt haben, das, was sie machen, das ist halt nicht direkt ein Produkt und deswegen verstehen Leute nicht, warum es dafür so viel Geld und so viel Zeit braucht.
Ja, genau. Ich finde das auch, also das ist mir auch so ein Herzensanliegen, deswegen habe ich auch vorher gesagt, ich würde gerne die Grundlagenforschung salonfähig machen, weil ich einfach glaube, dass es einfach so wichtig ist, dass die Leute auch verstehen, warum man das halt macht. Und auch wenn es jetzt da, genau, wenn es nicht gleich ein Produkt rauskommt oder gleich ein Medikament oder so darauf entwickelt wird, aber all das passiert ja auf Grundlagenforschung. Also, so wie ich vorher gesagt habe, ein Impfstoff, das passiert ja auch auf Grundlagenforschung. Ein Medikament gegen Krebs passiert auch alles auf Grundlagenforschung. Also es ist, ohne die Grundlagenforschung geht es halt einfach nicht.
Ich glaube, man könnte über jeden Teilbereich von dem, was wir angesprochen haben, noch eigene Sendungen machen. Deswegen, bevor es jetzt zu umfangreich wird, danke sehr für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du auf TikTok unterwegs bist und mich da so regelmäßig unterhältst.
Ah, danke.
Also man ist ja jetzt in Kontakt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dich nochmal zu einem Thema einzuladen, wenn sich da eine Überschneidung gibt.
Das würde mich echt sehr freuen. Ich habe mich auch so über die Einladung gefreut. Ich fühle mich auch voll geehrt, dass du mich da kontaktiert hast. Und also ja, jederzeit gern. Also wirklich, komm jederzeit gern wieder.
Und damit haben wir unsere Haus- und Hof-Molekularbiologin @molekularina.
Ja.
Ich lasse die Links zu deinen Social-Media-Aktivitäten da. Die Leute sollen da mal reinschauen. Danke für deine Zeit.
Super gern, super gern.
Danke an alle, die das hier unterstützen und bis bald.
Okay, ciao.